Lesen wir aus 1. Petrus Kapitel 2, bitte die Verse 18 bis 25. Ich lese mit uns. 1. Petrus Kapitel 2, ab Vers 18. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herrn untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott, also Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott, Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Was für eine wunderbare Stelle, die uns wirklich auf Jesus Christus fokussiert, in Verbindung mit unser Arbeitstag, unser Arbeitsleben. Extrem wichtig. Ich glaube, in unserer Kultur heute definieren viele Menschen sich selbst durch ihr Beruf, durch ihre Arbeit. Sie denken, ich bin wertvoll oder ich bin werde geschätzt, weil ich eine vernünftige, eine gute Arbeit nachgehe. Nicht alle Menschen, aber viele Menschen definieren sich anhand ihrer Arbeit. Ich habe leider auch erlebt, dass ich mit Menschen zu tun gehabt habe in der Vergangenheit, die wegen ihrer Arbeit und Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit extreme Herausforderungen gehabt haben in ihrem Leben. Richtige, sogar Depressionen. Ich denke an einen Mann, der ungefähr in meinem Alter, ich bin 48, ich finde, das ist nicht sehr alt, aber ist natürlich älter als ein junger Mann, aber in meinem Alter sehr unzufrieden war mit seinem Arbeitsweg, mit seiner Karriere, und er hat dann auch daraus keinen Weg gesehen, wie er aus diesen Laufbahn heraus, also aussteigen konnte. Und das hat zu schwere Depressionen in seinem Leben geführt. Leider war er nicht ein Nachfolger Jesu, aber auch das daran hat er sich auch nicht interessiert, weil für ihn war die Arbeit so wichtig, und da er diese Arbeit nicht ändern konnte, war er einfach total innerlich kaputt und zerstört. Das ist traurig. Ich denke dann aber auch an jemanden, der Christ ist, der ständig die Arbeit gewechselt hat. Jemand, den ich in der Vergangenheit kannte, oder ich aber jetzt lange nicht mehr verbunden oder kenne diese Person. Ich weiß nicht, ich hoffe, diese Person geht's heute besser. Aber in der Zeit, wo ich diese Person kannte, wurde die Arbeit ständig gewechselt. Es wurde immer von einem Arbeitgeber zum nächsten Arbeitgeber gewechselt. Und immer war die Aussage, ich halte es in der Arbeit nicht aus. Und der Arbeitgeber ist so schlecht. Und das ist alles so schlimm. Diese Sache ist etwas, das natürlich nicht gut ist. Es kam dann im Leben keine richtige Stabilität, keine richtige normale Ablauf. Und das Problem ist, man springt aus dem Bratpfanne sozusagen, in dem Feuer hinein sehr, sehr oft. Und das wird dann natürlich auch nichts helfen. Als Christ will der Herr, dass wir mit unserer Arbeit ganz anders umgehen, dass wir eine ganz andere Perspektive darüber haben, dass wir uns an den Herrn orientieren in einer Art und Weise, die uns wirklich stärkt und hilft. Und genau das ist, was der Petrus hier auch für uns tut. Er gibt uns eine Denkweise, wie wir als Christen, die tatsächlich sich als Fremde in dieser Welt betrachten, die sich als durchreisende Christen betrachten, wie wir diese Menschen dann auch als diese Menschen wirklich innerlich nicht kaputt gehen, wenn wir in der Arbeit leiden. Weil diese ganze Sache, wie wir gesagt haben letzte Woche, dreht sich nicht darum, alle Facetten des Lebens zu betrachten, sondern wie darf und soll der Christ mit Leid umgehen? Hier wird zum Beispiel gar nicht angesprochen, wie sollen Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern umgehen. Das wird an anderen Stellen in der Bibel angesprochen. Hier dreht sich's um den Arbeitnehmer, um den Menschen, der gerade unter jemanden anders steht, die unter der Autorität von jemand anders steht. So, wir wollen diese Stelle genau betrachten heute. Und das Erste natürlich, was wir anschauen möchten, ist dieses Wort Hausknechte. Hausknecht, was ist ein Hausknecht? Das Wort hier ist eben auch ein Wort für jemanden, der keine persönliche Freiheit hat. Es ist nicht das Wort Doulos, das oft mit Knecht oder Sklave übersetzt wird. Es ist ein anderes Wort, das mit einem Haus zu tun hat, also ein Knecht, der im Haus arbeitet. Und was wir wissen heute ist, dass diese Art und Weise der Knechtschaft damals oder wie wir sagen würden Sklaverei nicht eins zu eins damit zu vergleichen ist mit dem, was wir heute unter Sklaverei verstehen. Es war richtig, dass die Leute damals keine persönliche Freiheit hatten, aber sie wurden jetzt nicht alle, und es ist immer schwierig, wenn man in Allgemeinheiten spricht, weil für alles gab es natürlich Ausnahmen und für alles gab es schlimme Fälle, aber im Allgemeinen war die Sklaverei damals eine sehr vielfältige Sache. Und für manche Leute war es sogar eine gewisse Segen, dass sie als Knecht dienen durften, weil wären sie kein Knecht gewesen, dann hätten sie in totaler Armut, Hunger und ohne irgendwelche Sorgen, irgendwelche Verpflegung leben müssen. Es war auch gewissermaßen eine Notwendigkeit, damit Menschen, die nichts hatten, auch eben versorgt werden konnten. Aber unter diese Hausknechten, unter dieser Art von Dienern, die ja zu jemandem gehört haben, aber doch jetzt nicht unbedingt misshandelt wurden, da waren manche, die Lehrer waren, da waren manche, die wirklich so eine Art Manager waren. Der Herr war ein wohlhabender Mann und der hat dann einen Sklave gehabt und dieser Sklave hat alles in seinem Haushalt gemanagt. Verwalter, die waren verwaltungsmäßig tätig. Es waren sogar Ärzte, die Sklaven waren. Es waren Krankenschwester und Lehrer und Musiker und Handwerker oder sogar Goldschmiede und solche Dinge, die richtig wertvolle Arbeiten angegangen sind, aber halt in dieser Art Knechtschaft sich befunden haben. Natürlich gab es auch die Menschen, die in den Minen gearbeitet, im Bergwerk gearbeitet haben und ganz, ganz schlimme Umstände haben. Aber in allen Facetten gab es Menschen in diesem Bereich. Und ich würde sagen, dass diese Art von Knechtschaft eher damit zu vergleichen ist mit unserer Mittelschicht heute, wenn man das überhaupt vergleichen könnte. Weil ich denke auch heute, die meisten Menschen, die arbeiten, machen das nicht, weil sie sagen, oh, das mache ich, weil ich es unbedingt will, sondern weil ich es muss. Ich muss arbeiten, sonst habe ich kein Geld. Und man kann jetzt nicht einfach nach Hause gehen und nichts tun. Man braucht eben eine vernünftige Arbeit. So, man kann das mit unserer Kultur nicht vergleichen, aber ich glaube, es ist nicht ein falsches Vergleich, wenn wir das mit uns als Arbeitnehmer heute vergleichen, die auch Vorgesetzten haben, die auch Arbeitgeber haben, worunter wir uns unterordnen dürfen und müssen als Christen und als Arbeitnehmer. So, das war auf jeden Fall in der damaligen Zeit das bei weitem das meist verbreitete Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, das es in der Kultur damals gab. Und das würde ich deswegen auch glauben und sagen, dass man das mit unserem meist verbreitete Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis-Beziehung vergleichen kann. So, wir suchen jetzt die zeitlose Prinzipien in dieser Situation. Wir müssen jetzt nicht in allen Einzelheiten die gleiche Situation haben wie die Hausknechte, aber die zeitlose Prinzipien, die uns helfen zu erkennen, was ist Gottes Plan für mich, wenn ich in einem Arbeitsverhältnis stehe, wo ich vielleicht sogar auch leiden muss. Wie kann ich das tun und trotzdem Jesus die Ehre geben, trotzdem mein Lebensziel erreichen und zwar alles zur Ehre des Herrn zu tun? Es ist ein Thema, das öfters in der Bibel angesprochen wird. Epheser 6, Vers 5 steht in Epheser 6, Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, und hier ist wichtig, als dem Christus. Hier der Paulus verbindet unsere Unterordnung im Arbeitsplatz mit unserer Unterordnung unter dem Herrn. 1. Timotheus 6, Vers 1 bis 2. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. So auch hier in 1. Timotheus Kapitel 6 wird dieses Thema eben Umgang mit unseren Vorgesetzten angesprochen. Und was wir heute aus 1. Petrus sehen, sind zwei Arten von Arbeitgeber, zwei Arten von Leiden in dieser Beziehung, aber dann eine Art von biblischer Reaktion darauf. Für beide Arten der Arbeitgeber und beide Arten der Arbeitsverhältnis gibt es nur eine richtige biblische Reaktion. Wir wollen uns das jetzt anschauen. Als erstens, was sind die zwei Arten der Arbeitgeber oder Vorgesetzten? Wir lesen hier eben Vers 18, seid in aller Furcht euren Herrn untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Wir haben hier zwei Arten von Arbeitgeber oder Herren. Diese erste Art von Arbeitgeber und Vorgesetzter, das ist die Art, die wir alle uns wünschen. Wo wir sagen, wenn ich nur sowas haben könnte. Unser Ziel ist, eine respektvolle und gesunde Unterordnung zu pflegen in beide Situationen. Es ist niemals richtig, gegen unsere Autorität zu handeln und gegen unsere Vorgesetzten zu handeln, wenn sie von uns was verlangen, das in Ordnung ist. Aber noch einmal, wie wir letzte Woche gesehen haben, es ist niemals richtig, unsere Vorgesetzten zu folgen, wenn sie von uns was Sündiges verlangen, wenn sie von uns etwas Ungerechtes verlangen. Da haben wir eine höhere Autorität. Wir sind erstens und vor allem unter Gott unterordnet und dann unter Gott stehen diese anderen Autoritäten. So, wir haben hier nicht die Lehre, folge deinen Vorgesetzten, komm was will und egal was er sagt, eine Art blinde Gehorsam findest du nirgendwo in der Bibel, sondern eine Gehorsam unter der Führung des Herrn und Führung des Heiligen Geistes. Wir haben eine gerechte Folge und Unterordnung, das hier angesprochen wird. Also es dreht sich hier nicht darum, dass wir unseren Vorgesetzten folgen, selbst wenn sie wollen, dass wir lügen oder betrügen oder missbrauchen oder irgendwas Schlimmes tun, sondern wenn dieser Arbeitgeber von uns eine ganz normale, gerechte Arbeit von uns verlangt, aber in der Situation Herausforderungen vorkommen. Gott will nie, dass wir sündigen. So, wir wollen hier in dieser Situation anhand von einem Beispiel das betrachten. Dieser Gute und Milde oder dieser Verkehrten. Und das Beispiel, das ich verwenden möchte, ist ein Beispiel, das ich und meine Frau miteinander sehr gut erlebt haben. Und wie gesagt, kann man nicht in allen Situationen anwenden und es gibt viel schlimmere Situationen und viel bessere Situationen. Aber es ist ein Beispiel, das vielleicht uns hilft zu erkennen, wie man damit umgehen kann. Meine Frau und ich sind 1996 haben wir geheiratet und sind jetzt dieses Jahr, wow, 24 Jahre lang verheiratet. Damals im ersten Ehejahr habe ich an der Uni gearbeitet und habe dann weiter studiert. Und meine Frau hat auch dort in einem christlichen Büro an der Uni gearbeitet. Und hier war ihr Chef, ihr Vorgesetzte, eine Frau. Und sie hat zwei verschiedene Chefs über diese zwei Jahre, wo sie dort gearbeitet hat. Einer dieser Chefs war wirklich, wirklich angenehm. Die Arbeit, die Grace machen musste, war viel mit so Noten von Studenten und diverse andere Sachen, die man machen musste, in einem Computersystem eintippen und registrieren sozusagen, damit man das auch verwerten konnte und alles mit promovieren und alles, was damit verbunden ist. Es war eine wichtige Arbeit und diese Zahlen mussten richtig sein. Aber stell dir vor, du sitzt vor einem Computer 8 Stunden am Tag und tippst nur Zahlen ein. Es ist da eigentlich damit gleich vorprogrammiert sozusagen, dass es hier und da gewisse Tippfehler und Probleme geben wird. Und das war auch in der Arbeit, wurde berücksichtigt. Und daher gab es eine Vier-Augen-System, das Grace hat es eingetippt und ihr Vorgesetzte hat dann immer kontrolliert. Ist alles hier richtig? Und sie hatte eine Vorgesetzte, sie war wirklich so angenehm. Und es war wirklich gut und mild, weil diese, als sie dann gemerkt hat, Grace hat hier einen Tippfehler gemacht, sie hat es entweder selbst korrigiert, weil, wie gesagt, es ist nichts Ungewöhnliches und es war nicht, dass Grace jetzt irgendwie keine gute Arbeit leisten wollte oder absichtlich Fehler da eingegeben hat. Es ist einfach passiert. Oder wenn es etwas war, wo sie wusste, aha, Grace hat irgendwas nicht verstanden oder hat es übersehen und es wäre hilfreich, wenn ich Grace darauf aufmerksam mache, dann hat sie Grace darauf aufmerksam gemacht in einer Art und Weise, die mild war, die angenehm war, die nicht in irgendeiner Art und Weise verletzend oder unangenehm war. Und diese Arbeit, dieser Vorgesetzte in der Arbeit war wirklich, wirklich angenehm. Und genau das ist, was diese zwei Worte bedeuten. Dass dieses Gut ist jemanden, der eben in eine positive und mild heißt, in eine angebrachte, es tut nicht weh, Art und Weise, eine wirklich angenehme, milde Art und Weise führt und leitet und hilft. Und das ist eigentlich, wie ein christlicher Arbeitgeber oder Vorgesetzter sein sollte. Wir sollten mit allem, was wir tun, alles, was aus unserem Mund herauskommt, sollte eben mit Gnade verbunden sein. Aber dann hatte sie eine andere Chefin oder Vorgesetzte. Das war eigentlich die erste, die sie hatte. Diese milde und gute war nach einem Jahr, im zweiten Jahr ihrer Arbeit, im ersten Jahr, das erste Jahr, wo wir verheiratet waren, hat sie eine Vorgesetzte, die eigentlich mit Grace in eine, was wir sagen könnten, eine schiefe und krumme Art und Weise umgegangen ist. Nicht gerade, nicht mild und gut, sondern sehr, sehr schief, sehr ungut. Das Gegenteil von mild. Und diese Frau, es gibt nur eine Beschreibung für diese Frau, sie war ein Perfektionist. Und sie hat nichts als Perfektion angenommen. Und wehe, irgendjemand macht etwas, das nicht perfekt ist, dann kriegst du Weins. Und Grace ist oft nach Hause gekommen und hat sogar geweint und hat sogar gesagt, wie gehe ich damit um? Ich halte diese Frau nicht lang aus, weil Grace hat ihre Arbeit wirklich gewissenhaft gemacht, aber kam irgendein Fehler vor, dann war die Reaktion von der Vorgesetzte, das hast du falsch gemacht und hat richtig Grace niedergemacht. Und das ist sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Stell dir vor, du musst das jeden Tag erleben und deine Arbeit ist an sich nicht besonders lustig. Ich meine, Noten eintippen, 8 Stunden am Tag. Vielleicht gibt es jemanden in der Welt, der meint, das ist das Nonplusultra der Arbeit, die ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Es ist nicht unbedingt eine lustige Arbeit und dann dazu ein Chef, der unmöglich ist, der schwierig ist. Und du hast damit dann eine richtige Herausforderung. Das Wort, das hier für schlecht oder verkehrt ist, ist das gleiche Wort, das wir heute in Philipper 2 gelesen haben, im Vers 15, wo Paulus uns dazu auffordert, eben ein Leben zu führen, das lauter ist und untadelig ist. Wie steht, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Hier ist das gleiche Wort. Verdreht, verkehrt, nicht gerade, nicht gerecht, nicht wie es sein soll. Das Wort ist auf Griechisch interessanterweise skolios. Und wir kriegen das Wort für die Verkrümmung der Wirbelsäule aus diesem griechischen Wort, Skoliosis. Das ist eben eine Verkrümmung und nicht gerade, wie es sein soll. So, es kann viele Anwendungen haben, wie wir das erleben. Aber die Bibel gibt zu, es gibt Möglichkeiten, dass du als Christ einen Chef hast oder einen Vorgesetzter hast, der krumm ist, der schief ist, die schief ist, die das Leben schwer macht für dich. Gott will, dass wir in solche Situationen durch seine Kraft darauf reagieren. Er will, dass wir trotzdem eine christliche Unterordnung erleben und führen und haben. So, je nachdem, was für einen Chef du hast, es gibt auch zwei mögliche Reaktionen. Oder, nein, Entschuldigung, falsch gesagt eigentlich. Vielleicht leiden wir in der Arbeit und es kann zwei verschiedene Ursachen dafür geben, warum der Chef mit uns unglücklich ist. Warum wir leiden. Vers 19 bis 20, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge erträgt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Ganz eindeutig, ganz einfach hier, oder? Wenn wir in der Arbeit leiden, wenn unser Chef mit uns unglücklich ist, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum ist er mit mir unglücklich? Habe ich was Falsches getan, dass wirklich ich hätte es anders machen können? Habe ich hier denn Schuld? Das ist eine logische Frage. Wie sieht er, mein Boss, diese Situation? Man kann erstens natürlich zu Unrecht leiden. Und ich glaube, hier ist, wo wir meistens meinen, wir leiden immer zu Unrecht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Aber das ist nicht unbedingt immer der Fall, weil wir sind nicht der Chef. Und wenn der Chef von uns etwas möchte und wir machen es nicht, wie er es möchte, dann sollten wir uns anpassen. Nicht er soll sich anpassen. Er ist der Chef. Er hat die Verantwortung. So, wir müssen überlegen, habe ich was wirklich falsch gemacht? Wenn wir was Falsches gemacht haben, dann sollen wir es in Ordnung bringen. Dann sollen wir daran arbeiten. Aber wenn wir wirklich zu Unrecht leiden, was auch vorkommt, und damals auch als Christ, der Chef merkt, du bist Christ, du bist nicht bereit, dich vor meinen Götzen auch zu beugen und meine Götzen auch anzubeten, der Chef könnte auch hier für die Knechte Probleme machen, weil die Knechte als Christen in der Arbeit agieren. Kann für uns heute auch der Fall sein, dass wir nicht bereit sind, für den Chef zu lügen, dass wir nicht bereit sind, für den Chef zu betrügen oder irgendwelche Schwarzarbeiten durchzuführen, weil wir, wie letzte Woche gesehen haben, uns die Regierung unterordnen wollen. Das ist eine Verantwortung des Christen vor Gott. Vielleicht ist der Chef dann auch deswegen mit uns unglücklich, weil wir korrekt arbeiten wollen zur Ehre Gottes. Und dann leiden wir tatsächlich Unrecht vor Gott. Aber wenn wir zu Recht leiden, wo wir selbst, wie es hier steht, sündigen, weil wir gesündigt haben im Vers 20. Das ist was ganz anderes, als wenn wir aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen ertragen. So, da müssen wir halt mal unsere Situation analysieren. Was will der Herr in meinem Leben tun? Vielleicht bin ich derjenige, der mich verändern soll und nicht ständig den anderen schuldig dafür machen. Bin ich ein gutes Zeugnis für den Herrn in meinem Beruf? Bin ich einer der besten Arbeiter im Job? Bin ich einer, worauf mein Chef sich wirklich verlassen kann? Und wenn es daraus, wenn nach dieser Überprüfung man erkennt, ich mache alles, was ich kann, um Gott die Ehre zu geben, um wirklich einen guten Arbeiter zu sein, und trotzdem erlebe ich dieses Leiden, trotzdem habe ich diese schmerzliche Situation in der Arbeit, was soll ich dann tun? Und das Wort, das hier in Vers 20 steht, ist dann eben, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Was ist Gottes Plan für uns in dieser Situation? Es ist nicht Gottes Plan, dass wir immer einfach die Arbeit verlassen. Damals hatten sie nicht mal diesen Wahl. Aber für uns, wir haben diese Möglichkeit meistens, dass wir die Arbeit wechseln können. Aber wie wir vorher gesagt haben, wer weiß, wie es dann in der nächsten Arbeit sein wird. Viel wichtiger wäre, dass wir lernen, mit dieser Schwierigkeiten umzugehen, wenn möglich. Dass wir lernen, es zu ertragen. Das Wort ertragen heißt, unter dieser Last zu stehen. Etwas zu tragen, das schwer ist. Und du und ich werden merken, dass das in eigener Kraft nicht möglich ist, so wie viele andere Sachen im Leben. Nur durch Gottes Gnade ist das möglich. Nur durch seine Kraft, die durch uns wirkt. Und daher steht hier in der Stelle, denn das ist Gnade bei Gott. Oder Vers 19, denn das ist Gnade. Wir sehen hier in diesem Wort, Gnade bedeutet Wohlwollen, sein Gunst, seine Kraft spendendes Wohlwollen und Gunst und Liebe. Wenn ich als Christ in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des Herrn, geduldig Schläge ertragen kann, zu Unrecht, dann zeigt es etwas, das Gott wohlgefällt. Das zeigt, dass ich genau das tue, was der Herr Jesus getan hat. Dass ich so bin wie der Herr Jesus. Dass ich bereit bin, mich für andere Leute zu ihrem Gunsten aufzuopfern und zu dienen. Das ist Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott. Ich denke an Gott und deswegen handle ich richtig und deswegen bin ich auch bereit, eben geduldig diese Schläge zu ertragen. Dieses unverdientes Wohlwollen oder Gunst habe ich von Gott bekommen. Er gibt mir die Kraft dazu und dann hört es nicht auf, sondern ich reiche es jetzt sogar weiter an meinem Chef. Wie soll der Chef merken, dass in meinem Leben etwas anders funktioniert, etwas anders wirkt als im Leben von meinem ungläubigen Kollegen? Wie soll der Chef an mir merken, dieser Mann hat eine Kraft, eine Quelle dieser Kraft, die ich nicht verstehen kann? Und die Antwort darauf ist nur, wenn wir aus der Gnade Gottes auch auf ungerechte Sachen richtig reagieren. Genau das ist, was Paulus auch sagte in Kolosser 3, Vers 22 bis 24. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Gott ist im Mittelpunkt des Denkens. Und alles, was ihr tut, das tut vom Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Oh, da ist das wunderschöne Wort, das wir früher in 1. Petrus auch gesehen haben. Eine unverwelkliche, eine unvergängliche Erbe. Wo findet man diese Erbe? Nicht hier auf Erden von unserem Arbeitgeber. Wenn ich mein Arbeitgeber diene, ich diene nicht ihm, sondern ich diene dem Herrn. Wenn ich meine Arbeit tue, ich tue das nicht für meinen Arbeitgeber, ich tue das für den Herrn, weil der Herr sieht, was ich tue. Der Herr weiß, was ich mache und ich mache es ihm zur Ehre. Nicht bloß, dass ich ein Leben verdiene, damit ich Geld verdiene. Nein, das ist nur eine Nebenwirkung. Ich mache das als Zeugnis für den Herrn. Das trifft meine Arbeit, das trifft meine Familie, das trifft meine Freundschaften, Das trifft, wie ich Dinge feiere. Es trifft, wie ich trauere über Sachen. Es trifft alles in meinem Leben. Alles, was ungläubige Menschen an meinem Leben sehen, soll auf Jesus hindeuten. Jesus hat es so gesagt in Lukas 6, 32 bis 34. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchem ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Was der Herr Jesus hier ansprechen möchte, ist, wie sind wir anders als Menschen, die nur egoistisch sind? Sind wir bereit, selbstlos zu dienen? Nicht etwas zurückzuerwarten? Bereit, sogar in diesem Zusammenhang den Chef treu, gewissenhaft zu dienen und zu folgen in alles, was gerecht ist? Auch wenn er mit uns schief umgeht, schlecht umgeht? So, wir haben zwei mögliche Arten von Vorgesetzten. Wir haben zwei mögliche Gründe, warum wir leiden könnten, zu Unrecht oder zu Recht. Aber es gibt nur eine richtige Reaktion, und das ist dieses Vers 21, und zwar, dass wir es ertragen. Und warum? Denn dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Stell dir vor, der Petrus schreibt an leidende Geschwister, die leiden an verschiedene Dinge. Genau die Details finden wir nicht hier, aber später sagt er, dass es eine Feuerprobe ist, das sie erleben. Sie gehen durch tiefe Gewässer und haben richtig Probleme. Und dann sagt er, ihr seid dazu berufen, wenn ihr sogar als Hausknechte leidet. Ist das jetzt ermutigend oder ist das für uns erschreckend? Tatsache ist, wozu sind wir berufen? Das Wort berufen kommt öfters vor in 1. Petrus. Aber denken wir an ein paar andere Stellen hier im Kapitel 2, wo es vorgekommen ist. Wir haben es hier in Vers 9 gesehen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wozu sind wir berufen? Aus dem Finsternis herauszukommen und Licht zu strahlen, Licht weiterzugeben. Wie zeige ich Licht in einer Arbeitssituation, wo der Chef schief ist, wo er krumm mit mir umgeht, wo er ungut ist? Wie strahle ich Licht? Indem ich gegen ihn kämpfe oder indem ich eben so bin, wie er eigentlich sein sollte, mild und gut und vertrauenswürdig und reagiere mit Gutem, wo er Schlechtes tut. Und wie wir auch letzte Woche gesagt haben, wenn jemand sagt, geh mit mir eine Meile und ich sage, nein, ich gehe zwei mit dir, ich gehe gerne zwei Meilen mit dir. Was wir damit sagen ist, ich bin nicht dein Knecht, ich bin dein Diener. Und diese Knechte auch, willst du jetzt dich als Knecht betrachten oder als Diener Gottes? Weil wenn du verstehst, ich bin Diener Gottes und dieser Arbeitgeber ist, ja, er ist mein irdischer Chef, aber ich habe noch einen höheren Chef und den diene ich eigentlich. Und ich will ihn so gut dienen wie möglich. Warum? Weil er für mich alles am Kreuz schon getan hat. Ich denke am Kreuz. Vers 12 haben wir auch diese Idee, dass wir eben berufen worden sind. Dass wir ein Zeugnis sein sollen vor dem Herrn. Wir sollen, wozu wir berufen sind, ist, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das ist, wozu wir berufen worden sind. Und zum Schluss heute möchte ich jetzt Folgendes auch sagen. Petrus sagt hier, dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist, dieser Vers sollten wir sollten mal ein bisschen Zeit nehmen und uns damit auseinandersetzen. Das Wort hier Vorbild ist eben wirklich ein bildhaftes Wort. Es ist wie eine Schablone. Es ist wie eine Art Bild, das gezeichnet wurde. Und dann wurde ein Stück Papier, war es nicht da, aber wurde was draufgelegt und nachgezeichnet. Ganz genau. Damit man was kopieren konnte. Eine Art Vorbild, eine Art Muster, das man exakt nachahmen sollte. Jesus Christus ist unser Vorbild. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgen können. Oder damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist sehr bildhaft auch, wie ein Kind, der hinter seinem Vater im Sand geht. Und der Vater geht mit großen Schritten. Und das Kind versucht, die gleichen Schritte zu gehen. Und dann schaut der Vater zurück und sagt, okay, dann mache ich kleinere Schritte. Und dann geht der Kind ganz eins zu eins in den gleichen Schritte und Fußstapfen, in den gleichen Spuren des Vaters. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen als Arbeitnehmer. Und es musste sein, es musste gewesen sein, dass das verbunden mit dieser Aussage, dass der Petrus an eine sehr konkrete Erfahrung gedacht hat, die er mit dem Herrn Jesus gemacht hat. Diese Erfahrung ist das, was er da am Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde, da in diesem oberen Zimmer, wo die 12 mit Jesus das Passahmahl gefeiert haben, wo Jesus dann als Vorbild die Füße der Jünger gewaschen hat. Wenn wir Johannes 13, 12, am Ende von 12 bis 17 lesen, dann merken wir, nachdem Jesus ihre Füße gewaschen hat, sagte Jesus zu seinen Jüngern, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. So, da nimmt Jesus diese Bezeichnung an. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wie willst du glücklich sein in der Arbeit mit einem Chef, der ungerade, sehr krumm, der schief mit dir umgeht? Nicht indem du dich auf den Chef fokussierst, das bringt dich nur durcheinander, das bringt dich nur Depressionen. Du findest diese glückliche Stimmung in deinem Herzen, wenn du daran denkst, was dein echter Herr Jesus getan hat. Petrus wusste, Jesus hat seine Füße gewaschen in der Nacht, direkt bevor er, Petrus, Jesus, dreimal argst verleugnet hat. Wo alle Jünger ihn verlassen haben, wo Jesus am Kreuz gelitten hat in einer Art und Weise, die unbeschreiblich ist. Und das alles hat Jesus getan, nachdem er die Füße seiner Jünger gewaschen hat und sagt, jetzt macht ihr das auch. Liebe Geschwister, das Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht Christus-zentriert sind in unserem Denken. Und wenn wir zur Arbeit gehen, dann denken wir, hier habe ich mit Christus nichts zu tun, das ist meine Arbeit. Ja, zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde habe ich mit Jesus zu tun, aber in der Arbeit, ich muss einfach Brot verdienen. Das ist falsch. eins zu eins falsch. Wo auch immer ich mich befinde als Christ, bin ich da als Christ als erstes. Und ist Christus im Mittelpunkt meines Denkens. Wie ich mit Menschen darum umgehe, also da umgehe, wie ich auf Dinge reagiere. Die erste Frage, die ich habe, ist immer, was hat mein Herr getan? Was will der Herr von mir? Wie kann ich hier den Herrn Jesus zeigen? Wie kann ich gute Werke hier zeigen, weil Jesus mir erlöst hat von meinem Herrn? Nicht, damit ich erlöst werde. Nein, nicht, weil ich irgendwas verdienen will, sondern weil ich schon bekommen habe. Weil ich bin, wer ich bin. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Erbe. Ich habe ein Erbe. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Und daher will ich aus dieser Sache handeln. Jesus starb am Kreuz. Und nächste Woche wollen wir uns intensiv mit den Versen 22 bis 25 auseinandersetzen. Weil stell dir vor, diese Verse sind die Grundlage. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wieso finden wir so eine jetzt lehrreiche, aussagereiche Erklärung des Todes Jesu mitten in einem Kontext, in einem Zusammenhang, das über unser Arbeitsverhältnis spricht? Deswegen, weil das Werk Jesu am Kreuz direkte Auswirkungen für unser Arbeitsleben hat, für unser Umgang mit unserem Arbeitgeber, für unser Umgang mit unserer Regierung, für unser Umgang mit unserem Ehemann, Ehefrau. Es hat für alles in unserem Leben Bedeutung. Er ist unser Vorbild. Und wenn ich in der Arbeit leide, und meine erste Reaktion in meinem Herzen ist nicht, es ist etwas, das der Herr auch für mich getan hat. Herr, hilf mir zu zeigen und zu lernen, wie man als Christ Unrecht erdulden kann und Liebe trotzdem zeigen kann. Wenn das nicht meine erste Reaktion ist, dann ist etwas in mir schief, etwas in mir krumm. Etwas in mir nicht Christus orientiert. Bin ich egoistisch orientiert? Versteh mich nicht falsch. Ich sage jetzt nicht in unserer heutigen Arbeitssituation, dass es immer falsch ist, die Arbeit zu wechseln. Das meine ich nicht. Meine Frage ist, was ist unsere erste Reaktion? Flucht? Flüchten? Weggehen? Oder um Gnade zu bitten? Herr, lass Gnade in meinem Leben klar und deutlich gezeigt werden. Ich bin ein Christ. Ich will, dass mein Arbeitgeber mir meine Gnade, die du mir gegeben hast, sieht. Dass er erkennt, dass ich anders bin. Interessanterweise, dieses Schnellwechseln von Arbeitgeber, das erlebt man in so vielen anderen Bereichen. Es gibt auch Menschen, die ein Land verlassen, weil sie diesem Land nicht mögen. Es gibt Menschen, die Arbeit wechseln, einfach schnell, weil es Herausforderungen gibt. Und das, was in zwei Wochen dann das Thema sein wird, sind Ehen und Beziehungen. Es gibt Menschen, wo in einer Beziehung Herausforderungen und ungute Stimmung und so vorkommt. Und das Erste, was sie tun, ist, okay, dann schmeiß ich's weg und finde irgendwas anders. Und daher gibt es heute so traurigerweise viele Menschen, die im hohen Alter sind und zu Hause alleine sitzen, weil sie nie gelernt haben, eine Beziehung mit dem Herrn zu pflegen, damit sie miteinander eine Beziehung pflegen können, wo zwei Christen mit ihren Schwächen und Stärken einander helfen und ermutigen und treu beistehen, ein Leben lang. Und daher gibt's leider sowas, das Gott nie wollte und nicht möchte, dass Menschen dann im hohen Alter zu Hause dann alleine sind, weil sie keine Beziehungen pflegen konnten. Können wir lernen, mit Gottes Gnade geduldig Unrecht zu ertragen? Und die Antwort ist ja. Das ist, was Gott, wozu Gottes Gnade fähig ist, weil Jesus unsere Kraft und unsere Hilfe ist. So, wer in der Arbeit leidet, die erste Reaktion, die er haben soll oder die sie haben soll, ist nicht, Herr, nimm diesen Leid weg. Nein, die erste Reaktion ist zu erkennen, naja, Leid gehört schon zu diesem sündhaften Welt und Herr, zeig mir, wie ich in diesem Leid durch deine Kraft und Gnade stark sein kann. Es ist uns nicht versprochen, dass wenn wir diese eine Arbeit verlassen, dass in der nächsten Arbeit es besser sein wird. Ganz im Gegenteil, sehr oft wird es nur schlimmer. Wenn wir lernen, mit der Situation in seiner Gnade umzugehen, wie er das möchte, dann können wir auch seine Gnade an andere Leute weitergeben. Wir sollen uns und dürfen uns an Jesus als unser Vorbild orientieren. Und wir sollen daran denken, dass was Jesus in allen Lebensumständen in uns bewirken will, ist, er will uns als lebendige Steine umgestalten. Er will uns verändern, dass wir Christus ähnlich sind und dass wir ein Teil seines Hauses sind, das seine Gnade und seine Kraft zeigt. Er will uns verändern, nicht unsere Umstände unbedingt immer. Wir dürfen lernen, was es bedeutet, unsere Feinde zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat und liebt. Wir dürfen lernen, wie man eine himmlische und ewige Perspektive pflegen darf. Und wie Jesus sagte, wenn wir ihn als Vorbild nachfolgen, glückselig sind wir, wenn wir das tun. Und ich schließe mit dem Beispiel von den Jüngern ab. Petrus, nachdem er von Hohen Rat der Juden eben misshandelt wurde und dann freigelassen wurde, er wurde geschlagen und er ging zurück zu den anderen Gläubigen und sie waren glücklich, dass sie das Vorrecht hatten, für den Herrn zu leiden. Und du denkst, was? Aber stell dir vor, wenn du leiden kannst, ungerechterweise, und darüber sogar glücklich sein kannst, weil du weißt, der Herr hat dir die Gnade gegeben, um das zu tun, und du hast das ihm zur Ehre getan, und das ist das Schönste, den Herrn Jesus treu zu folgen, dann kann nicht mal so ein Leid dich zu Depressionen führen. Ganz im Gegenteil. Es wird dich zu einer näheren und innigeren, eine schönere Beziehung mit deinem Schöpfer führen. Damit du und ich auch, so wie der Paulus, mitten in der Nacht im Kerker Loblieder singen können. Nicht, weil wir irgendwie dazu gezwungen sind. Nein, nein. Sondern weil unsere Herzen voll sind mit Dankbarkeit für unseren Herrn. Und daraus kann Gott große Dinge tun. Liebe Geschwister, in der Arbeit, wo es nicht gut geht, sollen unsere Arbeitgeber merken, dass ein Christ von anderen Dingen bestimmt ist, von anderen Dingen gelenkt ist, von anderen Dingen, von dem Herrn Jesus wirklich total beherrscht ist. Und das ist Macht. Das ist Gnade. Das ist seine Treue. So wie ist es bei dir heute? Vielleicht hast du in der Arbeit keine Probleme und du sagst, das ist nett. Ich habe da eine tolle Arbeit, preis dem Herrn. Aber wie wirst du darauf reagieren, sollte was passieren? Wie reagieren wir in Beziehungen, andere Beziehungen, wie wir dann in 2 Wochen betrachten, wo es dann nicht leicht ist? Lernen wir durch Gottes Gnade und in seiner Kraft darauf zu reagieren in einer Art und Weise, die zeigt, dass das Gnade ist bei Gott, was wir eigentlich erleben und wie wir damit umgehen. Amen. Lass uns miteinander beten. Vater, wir sind so dankbar für dein Wort und für deine Gnade. Wir wissen, dass nur du die Antworten hast auf unsere Lebensfragen. Und wir wissen, dass du die Kraft auch hast, um uns zu stärken und uns durch schwere Situationen hindurchzutragen, damit Menschen merken, bei uns dreht sich das Leben um was ganz anderes. Es dreht sich nicht um uns selbst. Es dreht sich nicht um unsere Wünsche und dass es uns immer gut gehen muss. Es dreht sich darum, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihn ehren wollen, dass wir ihn lieben, weil er uns so sehr geliebt hat. Und dass wir dadurch dann auch wirklich frei sind und tatsächlich auch eine innerliche Freude genießen. Herr, danke, dass du uns alles gegeben hast in deinem Wort, damit wir ein Leben in der Gottesfurcht, in der Gottseligkeit führen können. Dass dein Wort und dein Geist mehr als genug sind, um ein wunderschönes und gnadeerfülltes Leben zu besitzen, zu genießen, selbst wenn unsere äußerlichen Umstände wirklich schwierig sind. Danke, Vater, bitte verwende dein Wort und ermutige du und stärke du und gib denen, die leiden, auch heute die Kraft, um weiter treu zu sein und bereite uns alle darauf vor, sollten wir in solche Situationen hineinkommen, wo wir leiden, dass wir die richtige Reaktion, die Christus-zentrierte Reaktion als erstes auch pflegen dürfen, dass wir Jesus ehren in unserer Reaktion als allererstes. Herr, danke dafür im Namen Jesu. Amen.